Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zur halben Stunde Ökonomie am Mittag.
Ich bin jetzt in einem kleinen Betrieb, deswegen würde ich wahrscheinlich wechseln, um bei einem größeren Arbeitgeber arbeiten zu können. Aber wenn mein Betrieb mir das schmackhaft macht, dann würde ich auch da bleiben.
Der Auszubildende Jan Kohl über seine Zukunft. Lehrlinge sind begehrt, über eine Ablöse für sie wird diskutiert. Hören Sie dazu eine Reportage in dieser Sendung, in der wir uns aber zunächst mit dem wichtigsten Thema dieses Tages beschäftigen, der Zinsentscheidung der US-Notenbank heute Abend. Die hat aus Sicht von US-Präsident Donald Trump ein Problem. Die US-Notenbanker hören einfach nicht auf ihn. Sie hätten einen riesigen Fehler gemacht und die Zinsen Ende letzten Jahres viel zu schnell erhöht.
They certainly didn't listen to me because they made a big mistake. They raised interest rates far too fast.
Werden die Währungshüter heute auf Donald Trump hören? Martin Ganselmeier blickt für uns voraus.
Der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, ist nicht zu beneiden. Powell verteidigt eisern die Unabhängigkeit der Federal Reserve. Doch US-Präsident Donald Trump kritisiert die Zinspolitik der Fed immer unverhohlener. Die jetzige Leitzinsspanne zwischen 2,25 und 2,5% sei viel zu hoch, beklagte Trump mehrfach. Und das gefährde den von ihm geschaffenen Wirtschaftsboom. Dass gleichzeitig der Präsident der Europäischen Zentralbank Draghi mit einer weiteren Lockerung der Geldpolitik liebäugelt, das kritisierte Trump prompt per Twitter als unfair. Dem Euroraum und China wirft Trump seit längerem vor, ihre Währungen gegenüber dem Dollar künstlich abzuwerten, um somit mehr Produkte in den USA verkaufen zu können. Dennoch rechnen die meisten Experten damit, dass Notenbankchef Powell heute noch keine Senkung der Leitzinsen verkündet, auch um damit nicht dem Druck des Präsidenten nachzugeben. Mit Spannung wird jedoch Powells anschließende Pressekonferenz erwartet. Darin wird Powell andeuten, wie es in der zweiten Jahreshälfte weitergeht. Auch zu Trumps ständiger Kritik an der Notenbank muss sich Powell äußern. Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow dementierte unterdessen einen Bericht der Agentur Bloomberg, Trump habe prüfen lassen, den Notenbankchef abzusetzen. Trump hatte Powell erst im vergangenen Jahr an die Spitze der Fed gesetzt, weil er Janet Yellen ablösen wollte.
Und wir nehmen den Bericht von Martin Ganselmeier mit in den Handelssaal der Frankfurter Börse. Dort begrüße ich meine Kollegin Claudia Wehrle. Frau Wehrle, wir haben es gehört, US-Präsident Trump ist äußerst unzufrieden mit der US-Notenbank, die nicht so will wie er. Wird sie sich heute Abend bei der Zinsentscheidung seinem Willen beugen?
Naja, diese Frage, die gebe ich gleich mal weiter an Jörg Krämer. Jörg Krämer ist der Chefvolkswirt bei der Commerzbank. Herr Krämer, was glauben Sie, wie wird die Fed heute Abend reagieren?
Also ich glaube nicht, dass die amerikanische Notenbank bereits heute ihre Zinsen senken wird, aber in der Pressekonferenz, die folgt auf die Sitzung, wird sie vermutlich klarmachen, dass die Hürde für eine Zinssenkung ja niedrig ist. Also das, glaube ich, es reichen schon wenige enttäuschende Konjunkturdaten aus, und die sind in der Pipeline, dass die amerikanische Notenbank ihren Leitzins senken wird. Wir erwarten eine Senkung im Juli, spätestens im September, gefolgt von zwei weiteren. Die amerikanische Notenbank wird heute argumentativ eine Zinswende nach unten einleiten.
Warum ist Trump bei all dem so eine Schlüsselfigur?
Naja, ich meine, Trump spielt natürlich eine große Rolle, was den Handelskrieg anbelangt. Er befeuert den Handelskrieg, schafft Unsicherheit. Übrigens eines der wenigen Argumente, vorsichtiger zu sein für die amerikanische Konjunktur und eventuell überhaupt einmal zu erwägen, Leitzinssenkung. Und natürlich darüber hinaus, Trump übt brutalen Druck aus auf das Führungspersonal der amerikanischen Notenbank.
Von daher, wie unabhängig ist die US-Notenbank noch?
Ja, also rechtlich sicherlich, aber sehen Sie, anders als bei der Bundesbank, denkt man ja immer, war immer unabhängig gewesen. Richtig, ist den Deutschen sehr, sehr wichtig, aber das hat in vielen anderen Ländern nicht so eine Geschichte. Die amerikanische Notenbank war zum Beispiel noch bis Anfang der 50er Jahre verpflichtet, amerikanische Staatsanleihen aufzukaufen, damit die Rendite der Staatsanleihen nicht über ein bestimmtes Niveau hinübersteigt. Oder aber Anfang der 70er, der damalige Präsident Nixon hat den Notenbankchef damals massiv unter Druck gesetzt. Man könnte sogar sagen, genötigt zu Zinssenkungen. Und das Umfallen der Fed Anfang der 70er Jahre erklärt maßgeblich, warum die 70er Jahre in den USA zu einer Dekade der sehr hohen, der zweistelligen Inflation wurden. Und jetzt sehe ich diesen Druck wieder und die Unabhängigkeit der amerikanischen Notenbank schwindet von Monat zu Monat.
Wie würden Sie die aktuelle Situation beschreiben?
Ja, also sie wehrt sich noch so ein bisschen, aber sie wird einknicken. Wissen Sie, der Präsident in Amerika hat doch sehr, sehr viel Macht. Er nominiert das Führungspersonal der amerikanischen Notenbank. Ja, der Senat muss das bestätigen. Trotzdem, der Präsident ist da im Lead. Und er hat in der Vergangenheit, wenn Sie an Nixon denken oder jetzt eben an Trump, er kann eine Menge Druck ausüben. Und das spielt auch eine Rolle bei der sich anbahnenden Zinssenkung in Amerika.
Auch vor dem Hintergrund, dass Trump ja gesagt hat, ja, ich will wieder antreten?
Absolut. Ich meine, Nixon damals hatte den Druck auf die Fed gemacht, damit auch er im Wiederwahljahr eine angefachte Konjunktur, eine gute Konjunktur vorfindet. Und das ist genau dasselbe bei Donald Trump.
Draghi ist eben angesprochen worden. Trump ist sauer, dass Mario Draghi die Zügel in Sachen Geldpolitik weiter lockern will. Warum?
Naja, ich finde es auch nicht gut, aber Trump ist aus ganz anderen Gründen dagegen, denn er benutzt das als Argument, um Druck auszuüben auf seine eigene amerikanische Zentralbank. Denn als gestern der Chef der Europäischen Zentralbank angedeutet hatte, auch Zinssenkung im Euroraum, ist der Euro ein bisschen runtergegangen. Dadurch werden amerikanische Güter aus Sicht der Europäer teurer. Und dann sagt er natürlich, liebe amerikanische Notenbank, wenn die Europäer senken, müsst ihr auch senken, damit der Dollar nicht aufwertet. Also ein innenpolitisches Kalkül von Präsident Trump.
Sagt Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank.
Vielen Dank für diese Einordnung auch hier aus Köln. Und Frau Wähler, lassen Sie uns den Blick auf die gesamte Lage werfen. Wie verhalten sich die Märkte vor der Zinsentscheidung?
Die warten ab. Möglicherweise gibt es ja auch Entspannung in Sachen Handelsstreit zwischen China und den USA. Trump hat gestern erklärt, er habe ein sehr gutes Telefonat mit dem chinesischen Präsidenten geführt. Er werde ihn Ende kommender Woche beim G20-Gipfel in Japan treffen. Also Handelsstreit ist ja auch so ein großes Problem. Im Prinzip hat keine der beiden Seiten, also weder die Chinesen noch die Amerikaner, Interesse daran, dass die Lage eskaliert. Wir müssen uns halt nur klar machen, bei dem Ringen um die Vorherrschaft, das wird auf dem Feld der Wirtschaft ausgetragen, da geht es um Handelsbeziehungen. Der DAX heute kein klarer Trend, aktuell ist er leicht im Plus, er steht bei 12.336 Punkten.
Herr Krämer hat ja eben die Andeutung möglicher weiterer Geldspritzen der EZB angesprochen. Hat das Auswirkungen auf den Eurokurs?
Der Euro ist gestern regelrecht eingeknickt. Heute sehen wir keinen klaren Trend. Aktuell wird die europäische Währung mit einem Dollar 12,05 gehandelt.
Und die Anleihen, da schauen wir auch gleich drauf.
Die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,34%. Öffentliche Anleihen haben sich bis 6 Cent verbilligt. Dem stehen Gewinne von 1,48 Euro gegenüber. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe stieg leicht auf minus 0,31%.
Jetzt hat es ein Urteil gegeben eines EU-Gerichts, betrifft den Sportartikelhersteller Adidas. Das eingetragene Symbol mit den drei Streifen sei kein EU-Markenzeichen. Adidas betont aber, dass sich die Entscheidung auf eine spezifische Ausführung beschränke. Reagiert die Aktie trotzdem?
Ja, sie gibt deutlich nach, minus fast 1,5%. Man muss aber das alles vor dem Hintergrund sehen, dass der DAX in diesem Jahr bislang zu den besten Werten im DAX gehört. Also wenn man sich mal die Kurse anschaut, gut, und man muss halt jetzt gucken, wie es weitergeht, ob Adidas gegen das Urteil in Berufung geht, das ist noch offen.
Und noch einen ganz kurzen Augenblick Zeit, in den S-DAX zu schauen. Die Aktie von Foslo, die büßt ein. Warum?
Das geht um eine Kapitalerhöhung. Anleger, also an solchen Tagen geben die Aktien meistens nach minus 2,5%. Und noch ein kurzer Blick auf den Goldpreis. Die feien uns aktuell 1.343,21 Dollar.
Vielen Dank nach Frankfurt, Claudia Wehrle. Und von Frankfurt nach Berlin. Berlin als Wirtschaftsstandort, das war über viele Jahre eine eher ernüchternde Geschichte. Die berühmte Berliner Luft war ökonomisch gesehen vor allem sehr heiß. Beim Wachstum hinkte die Hauptstadt vielen anderen Regionen in Deutschland hinterher. Das hat sich geändert. Viele Unternehmen wollen nach Berlin. Es gibt eine ausgeprägte Start-up-Szene. Firmen suchen händeringend Mitarbeiter. Und auch die Industrie nimmt Fahrt auf. Die Metropole an der Spree boomt. Sebastian Engelbrecht berichtet.
Berlin war im vergangenen Jahr die wachstumsstärkste Region in Deutschland. Das Bruttoinlandsprodukt stieg in Berlin um 3,1%, während es bundesweit nur bei 1,4% lag. Das ist das Ergebnis des sogenannten KMU-Reports zur Lage der Berliner Wirtschaft, den die staatliche Investitionsbank Berlin und die Wirtschaftsauskunftei Kreditreform Berlin-Brandenburg jährlich veröffentlichen. Für den Vorstandsvorsitzenden der Investitionsbank Berlin, Jürgen Allerkamp, ist klar, Berlin, wirtschaftlich seit Jahrzehnten eines der schwächsten Bundesländer, holt im Bundesvergleich auf.
Wir sprechen ja immer von dieser großen Schere bei all den Kennziffern, die wir haben, von der Arbeitslosigkeit bis hin zum Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Und da sind wir ja über viele Jahre, die rote Laterne haben wir da gehabt. Und es gibt seit 5, 6, 7 Jahren einen deutlichen Aufholprozess. Und der ist ja auch nötig, damit Berlin irgendwann dann mal in das Mittelfeld irgendwo in der Republik ankommt.
Für den Konjunkturreport wurden 1000 Unternehmen in Berlin befragt. 70% bezeichneten die Geschäftslage als sehr gut oder gut. Im vergangenen Jahr waren es mit 73% etwas mehr gewesen. Besonders gut ist die Stimmung nach wie vor im Berliner Baugewerbe und im Dienstleistungssektor. Allerdings sind die Aussichten auch in Berlin etwas trüber als im Vorjahr. Nur noch 42% der befragten Unternehmen rechnen in diesem Jahr mit einem höheren Umsatz. 2018 erwartete noch fast jedes zweite Unternehmen ein Umsatzplus. Trotz der insgesamt etwas schwächeren Konjunktur fehlen in Berlin nach wie vor Arbeitskräfte, wie Jochen Wolfram, Geschäftsführer der Kreditreform Berlin-Brandenburg, berichtet.
Etwa 30% der befragten Unternehmen des Mittelstandes haben im letzten Jahr das Personal aufgestockt. Das ist zwar ein leichter Rückgang von nur -1%, dennoch bleibt Berlin klar über dem Bundesdurchschnitt. Das ist etwas, was wirklich erwähnt werden sollte. Deutschlandweit erhöhten im vergangenen Jahr lediglich 24,2% der Unternehmen ihre Mitarbeiterzahl, bei uns waren es fast 30%.
Wegen der guten Lage der Wirtschaft in Berlin konnten die Unternehmen ihre Basis an Eigenkapital erhöhen. Entsprechend sinkt in Berlin seit Jahren die Zahl der Insolvenzen von Unternehmen. Und sogar im Bereich der seit Jahrzehnten schwachen Industrie gibt es in Berlin einen Aufwärtstrend. Seit 2009 ist die Zahl der Industriearbeitsplätze um 5.000 auf 92.000 gestiegen. Jürgen Allerkamp von der Investitionsbank Berlin sieht auch in der Berliner Industrie eine Trendwende.
Man kann sagen, sie hat sich rund erneuert, sie ist gewachsen, sie ist gestärkt, sie ist modern und innovativ geworden und mit Industrie 4.0 ist sie ein Stück weit auf dem Vormarsch und wir können auch mit einer super Exportquote von 56% feststellen, dass die Berliner Industrie auch international wettbewerbsfähig ist.
Zudem, so Allerkamp, gelte Berlin nach wie vor als Gründerhauptstadt und als Digitalhauptstadt in Deutschland.
Berlin ist die wachstumsstärkste Region in Deutschland, Sebastian Engelbrecht berichtete. Und das ist in Berlin so und in ganz Deutschland. An Aufträgen mangelt es den Handwerksbetrieben nicht, aber an Nachwuchs. Fast jeder 10. Ausbildungsplatz bleibt im Handwerk unbesetzt. Das macht die Lehrlinge heiß begehrt. Viele haben nach der Ausbildung gute Chancen, übernommen zu werden oder zu einem anderen Unternehmen zu wechseln. Für die Ausbildungsbetriebe ist das mitunter bitter. Sie investieren viel in die Lehrlinge. Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, forderte deshalb kürzlich eine Entschädigung der Betriebe in solchen Fällen. Nur, wie könnte das aussehen und was bedeutet das für die Auszubildenden? Mein Kollege Niklas Potthoff hat sich umgehört.
Die Tischler-Azubis fräsen fleißig. 10 von ihnen werden bei einem Lehrgang in Köln tagelang geschult. Wie Jan Kohl. Er ist im letzten Jahr seiner Ausbildung. Es sei hart, mache aber Spaß, sagt er. Langsam muss er sich Gedanken über seine Zukunft machen. Eine häufige Frage dabei, den Ausbildungsbetrieb wechseln oder bleiben?
Ich bin jetzt in einem kleinen Betrieb, deswegen würde ich wahrscheinlich wechseln, um bei einem größeren Arbeitgeber arbeiten zu können. Aber wenn mein Betrieb mir das schmackhaft macht, dann würde ich auch da bleiben.
Mehr als 1,3 Millionen Menschen in Deutschland absolvieren derzeit eine Ausbildung. Die einen sind am Ende froh, beim Betrieb bleiben zu können, andere wollen weg. Etwa weil es zwischenmenschlich hakt oder weil ihnen lukrative Angebote vorliegen. Handwerksauszubildende sind stark begehrt, werden immer häufiger abgeworben. Für Hans-Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, eine bedenkenswerte Entwicklung.
Wenn Auszubildende mittlerweile sogar über Headhunter abgeworben werden, dann sollten wir uns letztlich auch mal darüber Gedanken machen, wie wir ausbildende Betriebe unterstützen können.
Während einer dreijährigen Ausbildung zahlen Betriebe nämlich laut dem Bundesinstitut für Berufsbildung im Schnitt mehr als 15.000 Euro drauf. Auch wenn die Azubis mit der Zeit immer mehr Aufgaben übernehmen können. Deshalb schlug Wollseifer kürzlich Entschädigungszahlungen für die Betriebe vor, die ihre Lehrlinge direkt nach der Ausbildung verlieren. Zahlen könnte diese Entschädigung beispielsweise das Unternehmen, welches die Auszubildenden abwirbt. Schnell war in den Medien von einer Ablösesumme für Azubis die Rede. Der Vorschlag stieß auf Kritik, zum Beispiel beim Deutschen Gewerkschaftsbund. Vorstandsmitglied Stefan Körzel.
Es geht nach dem Berufsbildungsgesetz nicht und wir haben die Berufswahlfreiheit nach dem Grundgesetz.
Lehrlinge befürchten, dass man dann auf Jahre an den Ausbildungsbetrieb gebunden wäre. Hans-Peter Wollseifer betont, dass das nicht so sein soll.
Es geht nicht darum, Auszubildende zu binden, dass die also mehrere Jahre noch nach der Ausbildung im Betrieb bleiben müssen. Es geht darum, dass ausbildende Betriebe entlastet werden, dass man sie entlastet von Regulatorik, von Bürokratie, aber vor allen Dingen auch von den hohen Kosten, die sie eingehen und aufwenden.
Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund will grundsätzlich eine Entlastung der Betriebe. Körzel präferiert jedoch ein anderes Modell, die Ausbildungsumlage, bei der alle Betriebe in einen Topf zahlen.
Dort wird die Ausbildung der jungen Menschen solidarisch finanziert und da sind dann alle Betriebe beteiligt, egal ob sie ausbilden, ja oder nein. In den Umlagetopf muss jeder Betrieb zahlen.
Für Wollseifer ist das nicht zielführend.
Wir wollen keine Ausbildungsumlage, weil da die ausbildenden Betriebe ja nochmal bestraft werden, weil sie dann nochmal mit in den Topf einzahlen müssten. Das wollen wir auf gar keinen Fall.
Nachdem die Zahl der Auszubildenden im Handwerk jahrelang im Sinkflug war, gab es zuletzt wieder einen leichten Anstieg. Jetzt müssen Wege gefunden werden, die Ausbildung attraktiv zu machen, sowohl für Lehrlinge als auch für Betriebe. Wollseifer hält es für möglich, noch in diesem Jahr gemeinsam mit der Politik konkrete Vorschläge zu erarbeiten. Dann soll auch erläutert werden, wer für eine mögliche Entlastung der Betriebe aufkommt. Jan Kohl wird das nicht mehr betreffen. Im Januar beendet er seine Ausbildung als Tischler. Viele Lehrlingskollegen erzählen von Schwierigkeiten bei der Ausbildung. Oft herrsche im Handwerk ein rauer Umgangston. Damit mehr Azubis bei ihren Betrieben bleiben, brauche es Jan zufolge gar nicht mal unbedingt finanzielle Anreize, sondern lieber grundlegende soziale Aspekte.
Vielleicht mehr, ich sag jetzt mal Teambuilding, aber vielleicht mehr Aktivitäten, die auch so außerhalb der Arbeit stattfinden, dass man sich auch mal auf einem normalen Level und nicht immer unter Druck und Zeitstress und so begegnet.
Die Reportage von Niklas Potthoff und vom Fachkräftemangel im Handwerk, zudem in der Pflege. Beschäftigte in der Pflege sollen künftig besser bezahlt werden. Das Bundeskabinett hat dafür ein Gesetz auf den Weg gebracht. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Sina Fröndrich.
Ziel ist es, dass in der Altenpflege und in der Krankenpflege künftig nach Tarif bezahlt wird. Dafür müssten Arbeitgeberseite und Arbeitnehmervertretung einen Tarifvertrag aushandeln, sagte Arbeitsminister Hubertus Heil.
Die Menschlichkeit unserer Gesellschaft bemisst sich an der Frage, wie wir mit dem Thema Pflege in den nächsten Jahren umgehen. Mir ist wichtig, dass wir an dieser Stelle tatsächlich jetzt zu Fortschritten kommen. Es ist jetzt der Weg offen für einen Tarifvertrag, der verhandelt werden soll. Ich bin zuversichtlich nach wie vor, dass ein repräsentativer Tarifvertrag zustande kommt, den ich allgemeinverbindlich erklären kann.
Gelinge dies nicht, sollen die geltenden Mindestlöhne angehoben und in Ost und West vereinheitlicht werden. Derzeit gilt ein Mindestlohn von 11,05 Euro pro Stunde im Westen, im Osten sind es 10,55 Euro. In der Alten- und Krankenpflege arbeiten etwa 1,6 Millionen Menschen. Der Wohnungsmarkt ist vielerorts angespannt und es ist auch keine Entspannung in Sicht. In den ersten 4 Monaten dieses Jahres wurden weniger Baugenehmigungen erteilt als im Vorjahreszeitraum. Dem Statistischen Bundesamt zufolge gab es grünes Licht für den Neubau von knapp 106.000 Wohnungen, 1,3% weniger als 2018. Eine Steigerung gab es nur bei Einfamilienhäusern. Noch eine Meldung zum Wohnungsmarkt. Die Zahl der Sozialwohnungen ist erneut gesunken. Zum Jahresende 2017 gab es knapp 49.000 40.000 weniger Sozialwohnungen als noch ein Jahr zuvor. Das geht aus Zahlen hervor, die das Bundesinnenministerium an den Bundestag gemeldet hat. Bei Sozialwohnungen sind die Mieten staatlich reguliert, allerdings endet diese Bindung nach einer bestimmten Zeit. Google reagiert auf die Wohnungskrise in San Francisco und Umgebung. Der US-Internetkonzern kündigte an, in den kommenden Jahren Immobilienbesitz im Wert von 750 Millionen Dollar umzuwandeln. Statt Büros und Geschäften sollten Wohnungen gebaut werden für alle Einkommensklassen. Weitere 250 Millionen Dollar sollen in einen Investmentfonds fließen, der den Bau weiterer Wohnungen unterstützen soll. Google und andere Technologiefirmen werden mit dafür verantwortlich gemacht, dass Immobilienpreise in der Region stark ansteigen. In München ist der öffentliche Nahverkehr im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten am günstigsten. Ein Monatsticket im Stadtgebiet kostet 55,20 Euro. In Hamburg dagegen ist es fast doppelt so teuer. Hamburg ist damit das Schlusslicht in einem Preisvergleich des ADAC. Auch Köln und Bonn verlangen eher hohe Preise für ein Monatsticket. Anders sieht es in Dresden, Hannover und in Karlsruhe aus. Nach dem Stopp der geplanten Pkw-Maut sollen zwei bereits geschlossene Verträge mit Betreibern gekündigt werden. Das habe Bundesverkehrsminister Scheuer veranlasst, berichtet die dpa. Die Betreiber hätten die Nutzungsgebühr erheben und kontrollieren sollen. Es handelt sich um den österreichischen Mautsystemanbieter Kapsch und den Ticketverkäufer CTS Eventim.
Sina Friedrich, vielen Dank. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Rechtswidrig und diskriminierend sei die deutsche Pkw-Maut, urteilte der Europäische Gerichtshof und stoppte damit das Prestigeprojekt der CSU. Viele Kommentatoren sehen nun die Chance, über sinnvolle Lösungen nachzudenken.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt: Das Urteil der Europarichter ist eine Blamage für die EU-Kommission, die vermeintliche Hüterin des EU-Rechts, und vor allem für Deutschland. Auf eine Art ist das gut so, weil diese Maut eben tatsächlich allein den Ausländern zusätzliche Kosten aufgebürdet hätte. Das heißt allerdings nicht, dass das Anliegen der Bundesregierung, ausländische Fahrer an der Finanzierung der Infrastruktur zu beteiligen, nicht berechtigt wäre. Die Pkw-Maut ist einen neuen Anlauf allemal wert. Nach Ansicht der Nürnberger Nachrichten ist jetzt ein Stolperstein aus dem Weg geräumt, um ein europäisches Mammutprojekt umzusetzen. Eine gemeinsame streckenbezogene Autobahngebühr, die Vielfahrer mehr belastet als nur gelegentlich Reisende. Das wird, realistisch betrachtet, noch Jahre dauern, aber es dient dem Klimaschutz und stellt auf europäischen Schnellstraßen bisher vermisste Gerechtigkeit her. Verkehrsminister Scheuer kann sich hier endlich sinnvoll einbringen. Auch nachdem der Berliner Senat sich auf Eckpunkte des geplanten Mietendeckels verständigt hat, hält sich in den Redaktionen die Begeisterung in Grenzen. Bisher haben in Berlin die Investoren spekuliert, jetzt spekuliert die Politik, bemerkt der Tagesspiegel. Sie setzt auf ein bestimmtes Verhalten von Vermietern und Mietern und auf die Wirkung ihrer Ausnahmeregeln. Das alles zu kontrollieren, wird eine bürokratische Herausforderung. Es gehört nicht viel Fantasie dazu, sich die Berliner Verwaltung im Jahr 1 nach Einführung des Mietendeckels vorzustellen. Zur Geschichte gehört aber auch, dass Wirtschaft und Verbände den Wohnungsmarkt angefeuert haben, bis zur völligen Überhitzung. Das Ziel beider Seiten muss es sein, einen vernünftigen Ausgleich zu finden, sonst fliegt der Mietendeckel uns allen zusammen um die Ohren. Die Süddeutsche Zeitung wertet den Beschluss als eine Verzweiflungstat angesichts eines weitgehend selbstverschuldeten Desasters. Der Mietendeckel löst nicht ein einziges Problem auf dem Berliner Wohnungsmarkt. Er ist deshalb weder das soziale Vorzeigeprojekt, zu dem er von den Befürwortern verklärt wird, noch ein Modell für ganz Deutschland. Berlin ist doppelt so groß wie Hamburg, hat zuletzt aber nur halb so viele Sozialwohnungen gebaut.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Damit geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann, dank für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den Nachrichten dann hier Deutschland heute mit meinem Kollegen Alexander Moritz und mit einer Reportage aus dem rheinischen Braunkohlerevier vor dem Ende Gelände Protesten.